Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 25. April von Pastor Axel Schlüter. Die Predigt dauert etwa 30 Minuten.
Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Ich bin nicht mehr der Allerjüngste. Ich bin sozusagen schon fortgeschrittenen Alter, aber noch nicht alt genug, um eine Corona-Impfung zu bekommen, aber alt genug, um Dinge in meinem Leben erlebt zu haben, die man heutzutage gar nicht mehr für möglich hält. Und ein Erlebnis verbindet sich mit diesem Kleidungsstück. Als ich so, ich weiß nicht genau, 10, 11 oder sowas war, wollte ich doch tatsächlich mit Jeans am Sonntagmorgen in den Gottesdienst gehen. Und das gab ein Riesentheater. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es ausgegangen ist damals, dass ich doch nicht die Sonntagshose anziehen wollte, sondern meine geliebte Jeans. Später ging das dann alles ohne Probleme. Also wer mir nachher danken möchte als Vorkämpfer für diese Freiheiten, kann das tun. Ein echter Widerstandskämpfer. Ich habe dann im Laufe meines Lebens kennengelernt, dass das nicht nur solche Vorschriften gibt oder gegeben hat für Kinder, was sie nur anziehen dürfen oder nicht, sondern dass das auch durchaus ältere Leute betrifft, nämlich dass man zum Beispiel einen schwarzen Anzug mit schwarzem Krawatte anzieht, wenn man Abendmahl austeilt oder vielleicht eine Zeit lang auch, wenn man predigt. Das hatte dann wahrscheinlich etwas mit der nötigen Ehrfurcht zu tun oder irgendwie sowas. Heutzutage hat sich das alles etwas entspannt, was auch gut ist. Es gab noch eine Sonderregelung, wahrscheinlich nicht so sehr in unseren Gemeinden, aber soll es bis heute noch geben, dass Frauen doch bitte schön Röcke anziehen am Sonntagmorgen und keine Hosen anziehen. Denn Hosen sind Männerkleidung und das darf nicht sein. Während bei der Jeans und bei dem schwarzen Anzug man sagen kann, okay, das ist so ein bisschen Tradition oder das hat was mit Gewohnheiten zu tun, an dieser Stelle haben Frauen, die dann doch eine Hose anziehen wollten, wurden sie mit dem Wort Gottes konfrontiert. Denn das steht doch so in der Bibel. Und das habe ich uns mal mitgebracht für alle, die das bisher noch nicht kannten, dass das in der Bibel steht. In 5. Mose, also Deuteronomium 22, Vers 5, lesen wir: Eine Frau soll nicht Männersachen tragen und ein Mann soll nicht Frauenkleider anziehen. Denn wer das tut, der ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. So in der aktuellen Lutherbibelübersetzung. Wer will schon ein Greuel dem Herrn sein? Also das ist ja ein schlagkräftiges Argument. Diese Sache mit dem Greuel sein, das kommt im Alten Testament relativ oft vor, diese Formulierung, in den unterschiedlichsten Zusammenhängen. Ein wenig auch noch im Neuen Testament. Und es bezieht sich meistens, in den meisten Fällen, auf Dinge, die man nicht opfern darf. Also es geht meistens um Tempel und Opferbewegung, um Götzendienst. Das ist alles dem Herrn ein Greuel. Heute versteht man dieses Wort wahrscheinlich nicht mehr so ganz. Deswegen in einer moderneren Übersetzung, in der Basisbibelübersetzung: Denn der Herr, dein Gott, verabscheut jeden, der so etwas tut. Das ist ja schon ziemlich kräftig. Also, dass Gott etwas nicht gut findet, das können wir uns vorstellen, das wissen wir auch. Aber dass Gott denjenigen verabscheut, also das will man ja nun, dieses Risiko will man ja nun wirklich nicht eingehen. Nun ist das mit diesem Zusammenhang etwas schwierig. Für uns ist das ja so, dass wenn jemand etwas tut, was wir komplett falsch finden, oder sogar verabscheuen, abscheulich finden, sowas gibt es, gibt genug Dinge, die wir abscheulich finden, dass wir dann die Person damit identifizieren. Also das schlimmste Beispiel, was uns vielleicht einfällt, wenn jemand ein Kind missbraucht, dann verabscheuen wir auch die Person. Das können wir gar nicht voneinander trennen. Gott kann das offensichtlich, auch wenn es hier zusammen genannt wird. Gott verabscheut ohne Frage die Tat, die jemand tut. Und ich glaube noch viel mehr als wir, weil Gottes, wie soll ich sagen, das ist jetzt sehr menschlich gesprochen, aber Gottes Gefühl oder Gottes Empfinden für das, was gut ist, was ihm entspricht, natürlich viel größer ist als bei uns. Aber er kann gleichzeitig die Person lieben. Das kriegen wir nicht hin oder nur ganz ansatzweise vielleicht, aber Gott kann das. Er verabscheut die Tat und liebt dennoch die Person. Aber weil wir das nicht hinkriegen, sind wir vorsichtig. Jedenfalls möchte ich uns da sehr zu ermutigen mit dieser Aussage, dass es ein Greuel ist für den Herrn. Oder es gibt diesen Spruch, Gott hasst die Sünde, aber liebt den Sünder. Das klingt zwar gut und das stimmt auch irgendwie, aber wir kriegen das so selten hin, dass wir Menschen nicht mit dem identifizieren, was sie tun. Und deswegen sollten wir ein bisschen vorsichtig mit solchen Aussagen sein, weil sich sehr schnell jemand dadurch auch persönlich zurückgesetzt fühlt. Wenn ich höre, das und das ist dem Herrn ein Greuel. Also wir können das ja jetzt mal überprüfen nachher. Am Ausgang werde ich dann mal schauen, welche Frauen denn heute Morgen dem Herrn ein Greuel sind und welche nicht. Also ich sehe hier so ein paar Kandidatinnen. Jetzt wollen wir uns das mal genauer anschauen. Es ist ja hilfreich, ab und zu auch mal gründlicher in die Bibel zu schauen, als nur das wie zu wiederholen, was man so kennt. Und wenn wir das tun und hier steht, eine Frau soll keine Männersachen tragen, ist damit tatsächlich gemeint, dass sie keine Hose anziehen darf, weil das bei uns natürlich Männersachen sind. Damals sah das ein bisschen anders aus, da war die Hose noch nicht erfunden, also da gab es irgendwelche anderen Hintergründe. Wir gucken mal genauer hin. Manch einer unter uns ist vielleicht so alt, dass er mit der Luther-Übersetzung 1545 unterwegs ist. So die erste komplette Luther-Übersetzung. Da steht nämlich, ein Weib natürlich soll nicht Mannsgeräte tragen und ein Mann soll nicht Weiberkleider antun. Die Weiberkleider gefallen mir besonders gut. Das ist schöne Sprache, das klingt gut. Weiberkleider ist viel angenehmer als Frauenkleider. Aber hier steht Mannsgeräte. Was ist das denn? Das klingt ein bisschen eigenartig. Und tatsächlich, Luther hat genauer übersetzt als die moderne Luther-Übersetzung. Da steht nämlich nichts von Kleidung an dieser Stelle. Da steht, dass eine Frau nicht Sachen tragen soll, die typisch Männer für Männer sind. Also man vermutet heutzutage, dass es sich bezieht auf Waffen. Also Frauen sollen nicht in den Krieg ziehen, das ist Männersache. Oder auch ein Handwerk, Schmied werden oder Schreiner oder sonst was. Das war damals nicht angesagt. Also man müsste eigentlich diesen Vers genauer übersetzen. Eine Frau soll nicht in den Krieg ziehen oder ein Männerhandwerk ausüben. Das wäre die angemessene Übersetzung. Also alle Frauen, die doch heute gewagt haben, mit Hosen in den Gottesdienst zu kommen, können wieder entspannt durchatmen. Es ist doch nicht so. Es ist nicht so gemeint. Also wenn wir so eine Bibelstelle haben, dann müssen wir mal genauer hinschauen. Ich habe die jetzt mal genommen und es drängen sich da zwei Fragen auf. Nämlich die eine Frage, was hat das damals zu bedeuten gehabt, dieser Bibelvers, diese Aussage? Und was soll uns das heute sagen, wenn wir diesen Bibelvers nehmen, um ihn für uns heute zu hören? Damals, wie gesagt, auf der einen Seite, Frauen sollen keine Männerberufe ergreifen, nicht in den Krieg ziehen und die Männerberufe. Es geht also um eine klare Rollentrennung. Frauen sollen also ihrer Rolle treu bleiben. Es gab auch im Alten Testament kriegerische Frauen, die also in den Krieg gezogen sind, ausnahmsweise. Aber in der Regel sollen sie in ihrer Rolle bleiben. Aber wie ist das jetzt hier mit den Frauenkleidern, den Weiberkleidern und Männern? Es fällt schwer, sich vorzustellen, dass ein Mann in Galiläa irgendwo, in Nazareth oder Kapernaum, auf einmal auf die Idee kommt, ach, heute ziehe ich mir mal Frauenkleider an und laufe so rum. Also das ist eher sehr schwierig vorzustellen. Wobei damals die Unterschiede auch nicht so riesig waren, aber doch, man konnte das wohl erkennen. Also was soll das? Was soll dieser Vers, da es völlig abwegig ist, so rumzulaufen für einen israelischen Mann? Das, auf die Idee wäre keiner gekommen. Auch wenn wir jetzt die Verse vorher und nachher uns anschauen würden, das hilft nicht weiter. Es ist so eine Aufzählung an einzelnen Geboten, die vorher und nachher haben damit nichts zu tun. Also man muss sich fragen, was das soll. Und man vermutet, dass es darum geht, dass es außerhalb von Israel Kulte gegeben hat, also Religionskulte, wo es an den Tempeln so geübt wurde, dass Männer so wie Frauen etwas gemacht haben, also sich als Frauen verkleidet haben, um dann irgendwelche kultischen Opferhandlungen zu machen. Das vermutet man, dass das dahinter steckt. Es würde also in die Richtung gehen, dass Männer nicht wie Frauen aussehen, rumlaufen sollten. Wenn wir jetzt fragen, was soll uns das heute sagen, wenn wir also diesen Schritt machen wollen, dann ist das an dieser Stelle auf der einen Seite schwierig mit der Männer-Frauen-Kleidung, das haben wir schon im Grunde erledigt, das gibt's heute nicht mehr so richtig. Männer kommen bei uns tendenziell selten auf die Idee, in Röcken rumzulaufen. Es gab's auch mal, dass manche Modeschöpfer das mal versuchen. In Schottland ist das ein bisschen anders, aber bei uns wäre das ein bisschen ungewöhnlich, das würde vielleicht hinhauen. Es geht um Berufe, also Frauen und Männer in ihren Rollen, dass sie in ihren Rollen bleiben sollen. Auch das ist heute nicht mehr ganz so angesagt. Also heute darf man durchaus als Frau Soldatin werden, auch in unserem Land, oder Schmied werden, Schmiedin, wenn man denn unbedingt möchte, oder wenn Frau unbedingt möchte. Männer können Hebamme werden, das geht auch andersrum. Also diese Rollen, bestimmte Berufe, das funktioniert nicht mehr. Also das, was mir einfallen würde dazu, wäre das ganze Thema der Gendergerechtigkeit. So wichtig das Anliegen ist, also das ist ganz wichtig, was dahinter steckt, aber wenn es dahin geht, dass die Geschlechter nivelliert werden sollen, also dass Geschlechter überhaupt keine Rolle mehr spielen dürfen, man eben nicht mehr männlich oder weiblich sein darf, da würde ich sagen, da hätte ich so einen Übertragungsmoment, wo ich sage, das könnte uns in diesem, dieser Vers könnte uns da etwas helfen. Dass wir sagen, bei allem Bemühen um eine Gendergerechtigkeit, gar keine Frage, dass das wichtig ist, aber wenn es darum geht, die Geschlechter aufzulösen, dass man also gar nicht mehr richtig Mann oder Frau sein darf letztlich, dann wird es schwierig. Dann würden wir auch von unserem Verständnis her, von Schöpfung her, da Einspruch erheben. Jetzt fragst du dich vielleicht an dieser Stelle, was soll das denn jetzt hier werden? Also so wichtig ist dieser Bibelvers jetzt nicht, dass man den vielleicht einen Sonntagmorgen sich damit beschäftigen würde. Ich habe ihn mal herausgesucht, weil er jetzt nicht ganz so zentral und nicht so ganz enorm wichtig ist für uns, um uns etwas auf dem Wege zu verdeutlichen, wie wir Bibel lesen, wie wir sie verstehen und wie wir sie anwenden, wie wir damit umgehen, dass wir die Bibel haben, mit der wir leben, von der wir Wegweisung erwarten, persönlich und auch als Gemeinde, und wie wir mit solchen Punkten umgehen, die wir jetzt gerade hatten, wo wir plötzlich uns etwas aus einer ganz alten Zeit entgegenkommt. Das eine, was wir gerade schon gemerkt haben, ist, dass es nicht genügt zu sagen, in der Bibel steht aber, einfach so platt. Also wir haben gerade gemerkt, mit diesem Argument, Frauen sollen keine Hosen tragen, das wurde biblisch, in der Bibel steht aber. Und wenn wir genauer hingucken, merken wir, ganz so einfach ist das dann doch nicht, zu sagen, in der Bibel steht aber. Wir müssen noch mal genauer hingucken und das ist etwas mühsam. Wir möchten, das seht ihr ganz unten, das Ziel davon ist ja, dass das, was wir lesen, also die Bibel, für uns zum Wort Gottes wird im Moment. Also dass das, was wir dort lesen, was uns entgegenkommt, dass wir für heute Gottes Reden darin erkennen und hören. Das ist unser Ziel. Das wollen wir. Das ist uns wichtig. Aber um das zu erreichen, sind wir gezwungen, habe ich hier mal geschrieben, die biblischen Texte einmal in ihrem ursprünglichen Zusammenhang überhaupt zu verstehen. Die sind 2000 bis 3000 Jahre alt, aus einer ganz anderen Kultur, die wir zum Teil gar nicht richtig erahnen, was dahinter steckt. Und wir sind gezwungen, das, was wir dort lesen, in unsere heutige Zeit zu übertragen. Was hat uns das heute zu sagen? Wir haben heute andere an diesem Bibelvers festgemacht. Wir haben ein anderes Rollenverständnis. Wir leben in einer ganz anderen Zeit. Man kann das nicht einfach nur so übertragen in die heutige Zeit. Das geht gar nicht. Wie gehen wir damit um? Natürlich spricht Gott auch zu uns, wenn wir einfach am Morgen unsere Bibel aufschlagen, Losung oder anderes, und er erreicht damit unser Herz. Ich will nicht damit sagen, dass wir immer alles erst studieren müssen. Aber wenn wir miteinander auf dem Weg sind und fragen, was will uns die Bibel, was will uns Gott durch sein Wort sagen, dann müssen wir uns auf den Weg machen. Und ich will das uns versuchen, mal mit einem Bild, ihr kennt das von mir mittlerweile, zu verdeutlichen. Und ich will damit nicht polarisieren, also sagen, die einen sind so, die anderen sind so, sondern sagen, das sind die Extreme. Und dazwischen halten wir uns alle irgendwo auf. Also man kann die Ecken benennen und dann sagen, jeder sortiert sich. Die eine Ecke ist, dass die Bibel 1:1 Gottes Wort ist, sozusagen vom Himmel gefallen ist. Man weiß zwar, irgendwie muss sie menschlich entstanden sein, aber eigentlich, genau genommen, wurde sie von Gott diktiert, den Autoren in den Griffel diktiert. Das gibt es bis heute, dass manche das so extrem festmachen. Sagen, Gottes Wort wurde sozusagen 1:1 von Gott, rums, da war es, diktiert. Das ist das Verständnis, was strenge Muslime haben vom Koran. Da ist das Wort an sich heilig, also sogar die Schrift an sich im Arabischen natürlich nur. Und wer damit falsch umgeht, der ist dann lebensgefährdet, ne, weil das ist sozusagen dieses extreme Verständnis. Das ganz andere extreme Verständnis ist, dass man sagt, die Bibel ist eine Sammlung menschlicher Texte. Wir bekommen einen Einblick darin, was Menschen vor 2000 und mehr Jahren von Gott gedacht und erlebt und erfahren haben. Wir haben noch viele andere altorientalische Texte aus Ägypten, aus Persien, aus was Griechisch, Römisch, alles Mögliche. Und das haben wir da auch. Das ist das andere Extrem. Es ist also ein Zeugnis von dem, wie Menschen über Gott gedacht haben. Mehr ist es nicht. Und wir, soweit ich uns bisher kenne, bewegen uns irgendwo dazwischen. Der eine ein bisschen mehr da, der andere ein bisschen mehr da und die eine ein bisschen da und wieder andersrum da. Also jeder von uns ist irgendwo dazwischen, dass wir auf der einen Seite sagen, natürlich ist die Bibel irgendwie menschlich in der Geschichte entstanden. Andererseits ist sie für uns aber auch Gottes Offenbarung. Gott redet dadurch. Gott offenbart sich in diesem Wort. Es ist also nicht nur ein menschliches Geschehen, was uns da entgegenkommt. Irgendwo dazwischen. Schwierig wird es, wenn wir darauf beharren, uns unbedingt auf einen Punkt einigen zu müssen. Also zu sagen, nur so kann man das bei uns sehen. Nur so darf man es verstehen. An diesem Punkt, da genau sind wir. Und wer sich ein bisschen mehr rechts oder ein bisschen mehr links davon verhält oder aufhält, der ist nicht richtig. Da kommt es zu Spannung, da kommt es zu Streit und Auseinandersetzung. Nicht nur in Gemeinden, sondern auch im großen Rahmen. Wie kann eine Lösung dieses Problems aussehen? Dass wir die Bibel lesen, mit ihr leben, unterwegs sind, auch als Gemeinde, aber doch immer wieder unterschiedliche Meinungen haben. Der übliche Lösungsversuch, den habe ich mal Festlegung genannt oder Dogmatik genannt. Das heißt, man diskutiert so lange, wo sind wir denn nun eigentlich? Sind wir mehr da? Sind wir mehr da? Und wenn es dann irgendwann fertig ist, diese Diskussion, dann schreibt man, wie gesagt, ein Papier vielleicht mit Paragraphen sogar und sagt, das glauben wir. Und dann hat man den Punkt gefunden. Auf der einen Seite bin ich sehr dafür, eine gründliche Theologie ist nötig, unbedingt wichtig. Also ich bin kein Freund dafür, der sagt, ja, ach, ja, Bibel, irgendwie werden wir, Hauptsache wir leben das irgendwie, Hauptsache wir sind fröhlich miteinander unterwegs, sondern dass man schon gründlich Bibel liest, kennenlernt, auslegt. Da ist eine ganz wichtige Sache. Und vieles, was wir heutzutage für selbstverständlich halten, was wir so glauben, was wir so sagen, ist Folge von Theologie, dass über viele Jahrhunderte Menschen gründlichst darüber nachgedacht haben, was glauben wir eigentlich, wieso und warum. Und da schließen wir uns an. Also das ist ganz wichtig. Aber seltenst passiert, dass darüber eine Einigung passiert. Das ist die andere Seite. Die gründliche Theologie eignet sich in der Regel nicht, um bei verschiedenen Ansichten zu vermitteln. Dass man sich dann da finden würde und sagen würde, ja, jetzt haben wir es. Oder man macht das und dann ist die Folge, dass ein Teil nicht mehr dabei ist. Entweder geht und dadurch kommt ein anderer Teil vielleicht dazu. Ein berühmtes Beispiel, nachdem die Reformation so langsam in Schwung gekommen ist, haben sich Luther, also unser deutscher Luther, und Zwingli getroffen. Zwingli war eben einer der wichtigsten Theologen der Schweizer Reformation. Und sie haben sich getroffen und haben, weiß nicht wie lange, miteinander diskutiert, ob man denn eine gemeinsame Bewegung ist. Ob man also zusammen sozusagen eine Kirche gründen kann. Soweit war das. Das war 1529. Und man hat sich über alles geeinigt. Und hat sogar 15 Punkte aufgeschrieben, wo man sich überall einig ist. Nur beim Abendmahl nicht. Das hat man nicht hingekriegt. Beim Abendmahl sind die beiden Herren und damit die beiden Bewegungen nicht übereinander gekommen. Und deswegen gibt es heute die lutherische evangelische Kirche und die reformierte evangelische Kirche, die ja in dem Schweizer Raum wesentlich stärker vertreten ist als bei uns. Luther hatte noch stärker so ein Verständnis, dass Jesus doch irgendwie im Abendmahl präsent ist. Also so ein bisschen katholischer würde ich das nennen. Und Zwingli hatte eher unser, würde ich jetzt sagen, da stehen wir in der Tradition, Verständnis, dass es nur Zeichen sind. Dass es also Zeichen sind für das, was Jesus getan hat, aber dass wir nicht davon ausgehen, dass Jesus da irgendwie mit dabei ist. Und da konnten sie sich nicht einigen. Und so gibt es jetzt zwei große reformierte Kirchen. Und das ist ein Beispiel und man könnte noch hunderte andere anfügen. Auf diesem Weg funktioniert es irgendwie nicht. Es muss irgendwie einen anderen Weg geben. Zumindest für uns, auch als Gemeinde, wenn wir miteinander unterwegs sind, auf dem Weg sein wollen und gemeinsam Bibel lesen und danach fragen, ja Mensch, wo geht's lang? Kleiner Einblick in die Predigtwerkstatt. Wenn ich eine Predigt schreibe oder entwickle oder ausarbeite, dann passiert das seltenst, dass ich mich hinsetze an einem Tag und das so runterschreibe, sondern das beschäftigt mich vorher schon. Ich überlege, Mensch, wie könnte das sein? Und so war das diese Woche auch oder letzte Woche, als ich diese Predigt so in Gedanken hatte. Und an diesem Punkt in etwa, auch wenn es noch nicht ausgearbeitet war, war ich am Mittwochmorgen. Und ich wusste nicht genau, wie mache ich denn jetzt an dieser Stelle weiter? Bisher gefiel mir das ganz gut, aber ich wusste noch nicht, was ist denn jetzt hier der nächste Schritt? Und dann war ich am Mittwochvormittag auf der Trauerfeier von Bruder Reusner und der Pfarrer in der Auferstehungskirche in Grafing hatte dann ein Bibelwort, was mich dann auf die Idee gebracht hat oder mich angesprochen hat, Johannes 21, 15 bis 16, das ist die Geschichte, wo Jesus und Petrus sich neu begegnen am See Genezareth und wo Jesus mit Petrus ins Gespräch kommt und ihn eben dreimal fragt, hast du mich lieb? Ich denke, die meisten von uns kennen diesen Abschnitt gut und wir haben ihn schon öfter auch ausgelegt bekommen. Und als ich das so gehört habe, kam mir die Frage, welche Fragen hätte Jesus dem Petrus stellen können an dieser Stelle? Also was wäre wirklich wichtig in dem Moment gewesen? Also mir würden so ein paar Fragen einfallen. Die eine Frage wäre zum Beispiel, hast du Buße getan? Bereust du das, was du mir da angetan hast? Das wäre so eine Frage gewesen, die Jesus ihm hätte stellen können, um erstmal die Sache zu klären. Oder eine Frage hätte sein können, Petrus, mach mal Vorschläge, wie ich dir in Zukunft vertrauen soll, nachdem du mein Vertrauen so hintergangen hast. Was willst du denn jetzt tun, dass das nicht wieder vorkommt? Erzähl mir doch erstmal genau, was dran ist, wie du jetzt weitermachen willst. Ich habe was mit dir vor, so, du bist mir schon wichtig, aber damit ich mich auf dich verlassen kann. Wie willst du jetzt hier weitermachen? Also es hätte so ein paar Fragen geben können. Und Jesus fragt Petrus aber was ganz anderes. Zum dritten Mal, ich nehme jetzt so nur das Ende davon, am Vers 17. Zum dritten Mal fragte Jesus den Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Schafe zur Weide. Offensichtlich ist das der Schlüssel, auf den es ankommt, der uns hier entgegenkommt. Jesus hätte ihn alles Mögliche fragen können, diesen Komplettversager da, diesen Petrus. Und das, was er ihn fragt, ist, hast du mich lieb? Das scheint irgendwie der Schlüssel zu sein zu allem. Es passt gut zu dem, was Jesus uns an anderer Stelle sagt, dass das wichtigste Gebot ist, Gott zu lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand, von allem, was unser Leben ausmacht. Das ist diese Frage, oft persönlich, von Jesus. Hast du mich lieb? Weil es darauf ankommt. Und dann antwortet Petrus darauf. Und es ist ja spannend, wie er antwortet. Er antwortet nicht mit Stolz oder mit selbstbewusster Haltung hier, ja natürlich, Herr, habe ich dich lieb oder so. Und er sagt, kann dir nichts zu sagen, weiß ich nicht so genau, traue ich mich nicht. Sondern er sagt, du weißt alles. Das hat jetzt nichts mit Resignation zu tun, so nach dem Motto, was soll ich denn jetzt noch sagen, sondern Petrus liefert sich damit Jesus aus. Er sagt, Herr, du weißt das. Ich kann das jetzt nur so sagen im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich kann das nicht so sagen, dass ich sage immer oder fest oder natürlich oder gar nicht, sondern nur das, was im Moment bei mir ist, was ich sagen kann, das sage ich jetzt. Und das weißt du. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Mit allem meiner Unfähigkeit kann ich das nur sagen. Mit dem bisschen, was da ist, kann ich das sagen. Aber ich kann mich dann mit dir anvertrauen. Das ist Glaube. Petrus vertraut sich hier Jesus an. Er sagt, ja, du weißt es doch. Mehr kann ich dir nicht geben. Das, was ich so an Glaube, an Liebe zu dir im Moment habe, mehr ist nicht. Das ist das, was ich dir sagen kann, mehr nicht. Und das reicht aber wohl offensichtlich. Jesus braucht hier keine Beweise oder keine Riten oder Übungen oder irgendwas, sondern er sagt dann, führe meine Schafe zur Weide. Also beauftragt ihn, diese Liebe an andere weiterzugeben. Als es auf den Punkt kommt, worauf es ankommt, in dieser Beziehung, und Petrus steht hier für dich und mich, also es geht hier nicht um Petrus zuerst, sondern es geht an der Stelle um dich und mich, da sagt Jesus, hast du mich lieb? Und Petrus antwortet im Glauben, in dem, was er sagen kann. Ich möchte das mal in so ein Beziehungsdreieck hier bringen. Es geht um die Liebe Gottes. Jesus ist aus der Liebe Gottes heraus in diese Welt gekommen. Dafür ist er für uns am Kreuz gestorben und wurde auferweckt, weil Jesus Gottes Liebe ja zu uns bringt. Und Petrus antwortet das, was er antworten kann. Im Glauben, im Vertrauen. Mehr nicht, mehr ist es nicht. Da ist nicht viel. Kann nichts vorweisen da oder so. Kann nur sagen, du weißt es. Und dann sendet Jesus ihn hin zu den Schafen, in Anführungszeichen, also, dass er diese Liebe an andere weitergeben kann. Wir können uns da eintragen, persönlich, an der Stelle. Petrus steht für dich und mich. Dass Jesus dich und mich auch fragt, hast du mich lieb? Und dann gibt es viele Gründe zu sagen, weiß nicht, kann ich, bin überfordert damit oder sonst was. Glaube bedeutet, dass ich sage, ja, Jesus, in dem Rahmen kann ich das sagen, wie ich es kann. Mehr nicht. Ich kann dir nur das im Moment geben, was da ist. Aber ich hab dich lieb, so in dem Rahmen, wie ich das sagen kann. Ich kann das nicht begründen, ich kann es nicht beweisen, ich kann da nichts für die Zukunft sagen, aber ich will mich mit dem, was im Moment ist, dir anvertrauen. Und dann sendet Jesus uns diese Liebe weiterzugeben. Man könnte das, wie gesagt, auch mit dem Doppelgebot der Liebe sagen, dass es heißt, liebe Gott von ganzem Herzen und dann liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das, was hier drin steckt. Das ist das, worauf es ankommt. Und dieses Beziehungsdreieck möchte ich da eintragen. Wenn es darum geht, wie wir miteinander Bibel lesen, wie wir miteinander unterwegs sind als Gemeinde und fragen, was Jesus uns heute sagen möchte. Das ist ein bisschen was anderes, als wenn man nur persönlich für sich Bibel liest. Sondern wenn wir das miteinander tun, dann ist das Entscheidende die Liebe Gottes, die uns bewegt. Und das setzt uns frei, an der Stelle auch eine gewisse Freiheit zu haben, uns in unserer Unterschiedlichkeit wahrzunehmen. Dass wir uns seltenst an einem Punkt treffen, wenn es um das Verständnis von Bibel als Wort Gottes und menschliches Wort, was uns entgegenkommt, das da bewegt. Also zusammengefasst, wir sind Gemeinde auf dem Weg. Das ist gut, dass wir unterwegs sind, auch wenn es im Moment ein bisschen schwieriger fällt, das wahrzunehmen. Aber wir sind das. Aber wir sind das nicht, weil wir immer die gleiche Bibelerkenntnis haben. So wichtig Bibelerkenntnis ist, also das soll überhaupt kein Abwerten sein. Ich bin sehr dafür, gründlich Bibel zu lesen miteinander und das wahrzunehmen und darauf auch vieles aufzubauen. Aber das ist nicht die Basis für uns. Das ist nicht das, was uns antreibt, sondern das, was uns bewegt, ist, Jesus fragt jeden von uns, hast du mich lieb? Und wir antworten darauf im Rahmen der Möglichkeiten, im Glauben, im Vertrauen. Ja, Jesus, du weißt es doch. ich kann nicht mehr sagen als das, was du sowieso weißt. Ich hab dich lieb, ja. Und dann sendet uns Jesus zum Nächsten, diese Liebe Gottes weiterzusagen, zu leben, einzuladen und sie eben zu Menschen zu bringen. Unser Auftrag ist nicht zuerst eine bestimmte Bibelerkenntnis den Menschen nahe zu bringen, sondern dass sie Jesu Liebe erfahren und das erleben mit allem, was sie mitbringen. Und wenn sie Hosen tragen oder Röcke oder sonst was, egal was Menschen heutzutage bewegt, sondern dass sie diese Liebe erfahren. Ich möchte uns dazu einladen, also zu beidem, ich hoffe, es ist beides deutlich geworden, intensiv miteinander auch Bibel zu lesen, zu studieren, danach zu fragen. Ich bin kein Freund davon, der nur sagt, sowas ist heutzutage nicht mehr angesagt oder so. Wir wollen das, was wir sagen und tun, wirklich vom Wort Gottes her entwickeln, von der Bibel her entwickeln. Aber das ist nicht das Zentrum, sondern das Zentrum ist die Liebe Gottes, die uns in Jesus Christus entgegenkommt, die uns berührt und die uns sendet hin zu den anderen Menschen. Gott segne uns darin. Amen.